Charlotte war wider Willen begeistert. »Das ist unglaublich. Was kann das Ding noch? Zeig mir was anderes.« »Ich habe da extra was vorbereitet«, erwiderte Hiroshi, sichtlich erfreut, dass ihr sein Spielzeug gefiel. Er legte den Zauberstab weg, tippte wieder ein paar Befehle ein und mit dem üblichen scharrenden Rasseln verwandelte sich der Klotz in, nun, in etwas anderes, in eine seltsame Maschine mit einem Trichter oben und einem stacheligen Anbau an der Seite. »Was wird das?«, wollte Charlotte wissen. »Ein Moment.« Hiroshi kramte in einer Schublade, in einer zweiten, dann fand er endlich, was er gesucht hatte. Einen großen Knäuel roter Wolle. Er ging damit quer über den Zeltboden zu der verwandelten Maschine und warf ihn in den Trichter. Die Maschine erwachte summend zum Leben, knarrte und klackerte und begann zu stricken. »Das ist ja nicht zu fassen«, entfuhr es Charlotte. Das, was da an der Seite zum Vorschein kam, war ein gestrickter Schal, der mit unglaublicher Geschwindigkeit länger und länger wurde. »Ehrlich gesagt ist das ein Programm, das ich nur zu Demonstrationszwecken geschrieben habe«, meinte Hiroshi. »Eigentlich für dich, um ganz genau zu sein. Im sonstigen Ablauf des Experiments wird das nicht gebraucht. Aber es macht sich gut, oder?«
»Unbedingt.«
Nun wagte es Charlotte auch, sich der klappernden Maschine zu nähern. Sie spähte in den Trichter. Der Wollknäuel war schon so gut wie verbraucht, hüpfte klein und kleiner werdend hin und her. Dann fiel der fertige Schal heraus und die Apparatur kam wieder zum Stillstand. Hiroshi hob den Schal auf und reichte ihn ihr. Als Andenken. Sie befühlte den Schal. Er war weich und flauschig, nahezu vollkommen. Gute Wolle auch. Sie fragte sich, woher Hiroshi sie haben mochte. »Am meisten stolz bin ich darauf, dass das Programm imstande ist, die Wolle selber einzufädeln«, erklärte Hiroshi. »Das Schwierigste war, es den Anfang im Knäuel finden zu lassen. Alle anderen Abläufe sind ehrlich gesagt aus kommerziellen Strickautomaten abgekupfert, nur eben angepasst auf die Möglichkeiten der Pinzer-Elemente.« Charlotte wand den Schal in den Händen, hatte das Gefühl, auf einmal Fieber zu haben. »Was kann es noch?« »Vielleicht das?« meinte Hiroshi und gab neue Befehle ein. Wieder verwandelte sich die Apparatur, schob sich rasselnd tiefer, wurde breiter, streckte so etwas wie ein Greifarm aus. Hiroshi holte ein Stück Holz herbei, einen grob behauenen Aststumpf, den er davor legte. Sofort erwachte der metallene Fortsatz zum Leben. Transporter sausten an ihm entlang, brachten Elemente herbei, die auf das Holz losgingen und Stücke herausschnitten, die von anderen Transportern fortgeschafft wurden. Kurz darauf kippte das verbliebene Holz zur Seite. Der Greifarm positionierte sich neu, dann fielen die Schneidelemente von der anderen Seite über das Holz her. Minutenlang säbelten sie daran herum, bis nichts mehr übrig war. Die Schneidelemente wurden abtransportiert. Ein Element mit einem langen Fühler sauste heran. Es begann, den Ort, an dem das Holzstück gelegen hatte, abzutasten. »Das Prospektorelement«, erklärte Hiroshi. Offenkundig stellte es fest, dass kein Holz mehr übrig war, denn es glitt wieder von dannen, und danach surrte es erst einmal nur eine Weile im Inneren der Apparatur. Schließlich kamen neue Transporter herausgeflitzt und legten Zahnstocher auf dem Boden ab, ein neben dem anderen, eine Unmenge davon.
»Unglaublich«, gab Charlotte zu.
»Falls man Zahnstocher braucht«, schränkte Hiroshi ein. »Das war ein frühes Programm, das wir inzwischen erweitert haben. Der Komplex kann dasselbe jetzt auch mit Metall machen.«
»Mit Metall?« wunderte sich Charlotte.
»Werden da die Schneiden der Elemente nicht rasch stumpf?« »Ja, aber die Elemente können sich gegenseitig wieder schärfen.« Charlotte erwiderte nichts, vermochte nur zwischen dem Schal in ihren Händen und der bizarren Maschine hin und her zu blicken. Sie hatte das Gefühl, vor einem Abgrund zu stehen. Was ging hier vor sich? Was war das für eine Maschine, die Schals strickte, Aststücke zu Zahnstochern verarbeitete und wahrscheinlich auch Kaffee kochen konnte, wenn es sein musste. Das sah alles lustig aus, aber sie spürte trotzdem, sogar sie, dass das kein Spiel war und dieser Apparat kein Spielzeug. Wenn sie jemals etwas gesehen hatte, das geradezu schreckenerregend viele Möglichkeiten eröffnete, dann war es dieses Ding da. Sie wandte sich ab, um Atem zu holen. Er beobachtete sie, Sie spürte es. Sie drehte den Kopf, blickte ihn an.
»Du willst dieses Ding wirklich auf die Welt loslassen?«
»Zunächst nur auf diese Insel«, sagte Hiroshi.
»Und wer garantiert, dass es auf der Insel bleibt?«
»Jedes Element hat eine Sollbruchstelle, die es in Salzwasser zerfallen lässt. Eine künstliche Beschränkung selbstverständlich, die später entfallen kann. Im Moment dient sie aber der allgemeinen Beruhigung.«
»Jedes Element? Auch die, die die Maschine selber herstellt? Ihre Kinder auch?«
»Die auch.«
Er neigte den Kopf.
»Abgesehen davon werden wir hier keine Stufe der Komplexität erreichen, die Anlass zur Sorge gebe. Wir bleiben noch lange im Bereich hauptsächlich zentraler Steuerung.«
Sie wandte sich wieder dem Komplex zu, der so, wie er dastand, an einen demütig geduckten Hund erinnerte.
»Ich weiß nicht. Irgendwie beunruhigt mich dieser Gedanke.«
»Das ist eine normale Reaktion«, meinte Hiroshi. »Wenn alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, wird eine Welt enden und eine neue entstehen. Es wäre unnatürlich, wenn einem das keine Angst machen würde.«
»Und dir? Macht es dir keine Angst?«
»Nein. Ich glaube, dass die neue Welt besser sein wird als die alte.«